ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart am Mikrofon. An einer Schule in Gosen-Neu-Zittau im Landkreis Oder-Spree sind bei einer Gewalttat zwei Menschen getötet worden. Das hat die Polizei dem RBB bestätigt. RBB-Reporter Andreas Oppermann mit Einzelheiten.
Also es scheint sich um eine Beziehungstat zu handeln. Also um ein Femizid, ein 19-jähriger deutscher Mann soll eine 18-jährige Schülerin der 12. Klasse mit einem Messer ermordet haben. Ein Mann, ein Hausmeister, der dazwischen gegangen sein soll, soll dabei ebenfalls ums Leben gekommen sein. Der Täter soll gefasst und festgenommen sein und die Durchfahrtsstraße, die Berliner Straße hier in Neu-Zittau ist nach wie vor gesperrt. Hier sind ganz viele Polizeiautos, Krankenwagen, Feuerwehr und das wird noch eine Weile dauern, bis die Menschen wieder zu ihren Angehörigen gehen können und die kriminalpolizeilichen und erkennungsdienstlichen Arbeiten erledigt sind.
Der Bericht von RBB-Reporter Andreas Oppermann. Es ist ein Schlussstrich, wenn auch nur ein vorläufiger. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat heute den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Fördergeldaffäre diskutiert. Die Kulturverwaltung hatte 2,6 Millionen Euro in einem rechtswidrigen Verfahren an handverlesene Projekte gegen Antisemitismus vergeben. Vorgeschlagen worden waren die hauptsächlich von einzelnen CDU-Abgeordneten. Wie die Debatte lief und welche Konsequenzen gefordert werden, RBB-Landespolitikreporterin Sabine Müller informiert.
Wie unterschiedlich Regierungs- und Oppositionsfraktionen die Affäre bewerten, hatten sie in den vergangenen Wochen schon bei getrennten Pressekonferenzen deutlich gemacht. Nun, beim direkten Aufeinandertreffen der Argumente im Parlament, wurde es nochmal hitzig. Für Manuela Schmidt, linken Abgeordnete und Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, ist klar, CDU-Abgeordnete haben unzulässigen politischen Einfluss auf die Kulturverwaltung genommen, damit ihre handverlesenen Projekte Geld bekamen, sagte sie.
Die Skandale schafft man nicht aus der Welt, in die man leugnet oder Sprachakrobatik betreibt. Nein, das Zusetzen gegenüber der Hausspitze und Verwaltung war nicht respektlos oder robust. Es war übergriffig und diffamierend.
CDU und SPD bewerten dies in ihrem Teil des Abschlussberichts anders. Ebenso die Frage, ob die Fachebene der Kulturverwaltung die Hausleitung deutlich genug davor warnte, den Projekten ohne inhaltliche Prüfung Fördergeld zu genehmigen. Der CDU-Abgeordnete Stefan Lenz übte scharfe Kritik an der Fachebene.
Die Verwaltung hat sich im Grunde bei der Mittelvergabe nicht hinreichend eingebracht, hat vor allem die notwendige Expertise, mit der sie selbst hätte eine inhaltliche Prüfung vornehmen können, nicht schnell genug aufgebaut. Sie hätte der Hausleitung keinen rechtswidrigen Entscheidungsvorschlag vorlegen dürfen.
Heftiger Widerspruch von Daniel Wesner von den Grünen.
Wenn wir ernsthaft aus der CDU-Fördergeldaffäre lernen wollen, dann braucht es eine politische Fehlerkultur und die richtigen Konsequenzen. Nicht Whataboutism und Verwaltungsbashing. Wer die eigenen politischen Fehler auf die öffentliche Verwaltung schiebt, handelt unlauter, Herr Lenz.
Apropos Lernen und Konsequenzen aus der Affäre. Während von der CDU hier wenig kam, signalisierte der SPD-Abgeordnete Matthias Kollatz Unterstützung für Forderungen von Grünen und Linken.
So müsse die Rolle von Antikorruptionsbeauftragten klar definiert werden. Erstens. Zweitens. Fachjurys müssten gegen politische Einflussnahme gesichert werden. Drittens. Abgeordnete müssten eine Beschränkung ihrer eigenen Macht erkennen und akzeptieren. Diese drei Wünsche teilen wir von der SPD-Fraktion ausdrücklich.
Wichtig war Kollatz auch zu betonen, nicht alles Handeln, das nicht strafbar sei, sei auch gutes Handeln. Scharfe Kritik an allen anderen Parteien kam von der AfD, deren Vertreter nicht in den Untersuchungsausschuss gewählt wurden, der Abgeordnete Marc Fallender.
Das Ergebnis, was Sie heute beraten, ist die Folge dieser Entscheidung und ein Armutszeugnis für demokratische Beteiligungsrechte und den Minderheitenschutz in diesem Haus.
Auch nach der Debatte im Abgeordnetenhaus ist die Fördergeldaffäre weiterhin nicht abgeschlossen. Die Kulturverwaltung prüft noch die Endabrechnung der Projekte, die in einem rechtswidrigen Verfahren Geld bekamen. Außerdem laufen bei der Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Ex-Kultursenatorin Wedel Wilson wegen Haushaltsuntreue. Und dann steht noch eine Gerichtsentscheidung dazu aus, ob es zulässig war, dass Ex-Kultursenator Cialo im Ausschuss komplett die Auskunft verweigerte. Abgeordnete fürchten einen gefährlichen Präzedenzfall, der in der Zukunft die Arbeit aller parlamentarischen Untersuchungsausschüsse behindern könnte.
RBB 24 Landespolitikreporterin Sabine Müller war das. Berlin ist Weltmeister bei den Wohnnebenkosten, so steht es im Bericht eines Forschungsinstituts der Deutschen Bank. Demzufolge zahlen Berlinerinnen und Berliner besonders viel für Wärme, Wasser, Müllentsorgung und Co. RBB 24 Inforadio-Reporter Martin Schmitz weiß mehr.
Laut dem Deutsche Bank Research Institute sind die Kosten für Wärme, Wasser, Strom und Müllentsorgung in Berlin stark angestiegen. Von umgerechnet 110 Euro vor 14 Jahren auf 350 Euro heute. Platz 1 der Weltmetropolen. Es folgen Tel Aviv und Oslo. Die Nebenkosten sollten in der Untersuchung international vergleichbar sein. Deshalb sind auch die Stromkosten dazu gerechnet. Das deutsche Gesetz kennt dagegen nur Betriebskosten. Aus der Beratung berichtet Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein von einem größten Kostenpunkt.
Aus unserer Sicht erkennen wir vor allen Dingen einen Extremanstieg bei den Energiepreisen, aber auch bei den Versicherungskosten und den sozusagen personalgebundenen Kosten wie Gartenpflege, Hausreinigung, Hausmeistertätigkeit.
Gegen die hohen Betriebskosten können die Mieter sich nur bedingt wehren. Die sogenannten kalten Betriebskosten wie Versicherung, Müllbeseitigung und Instandhaltung. Darauf haben sie zum Beispiel keinen Einfluss. Es gibt aber auch die sogenannten warmen Betriebskosten, die nach der Wohnungsgröße und dem individuellen Verbrauch berechnet werden. Heizung und Warmwasser. Hier könne man sparen, sagt Alexander Deisböck von der Verbraucherzentrale.
Ich kann eben entsprechend einfach die Heizung ein Stück weit runterdrehen. Ich kann Warmwasser insbesondere sparen, beispielsweise mit entsprechenden Duschköpfen, die einfach weniger Wasser pro Zeit sozusagen durchlassen.
Beim Strom, den jeder Mieter selbst bestimmt, seien die Stellschrauben noch größer. Mit energiesparenden Stromgeräten, einem Solarmodul am Balkon oder einem günstigen und flexiblen Vertrag. Auch der beste Vertrag schützt nicht davor, dass die Energiepreise hoch sind. Gaspreise zum Beispiel sind stark angestiegen. Und mit Gas wird in der Hauptstadt, laut Statistikamt Berlin-Brandenburg, noch rund die Hälfte der Gebäude beheizt. Zeitgleich sagt Max-Christopher Krapp vom Institut Wohnen und Umwelt, dass viele Gebäude nicht modernen Energiestandards entsprechen.
Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass es einen großen Gebäudebestand gibt, der aus den 50er, 60er Jahren stammt, sodass da starke energetische Modernisierungsbedarfe bestehen. Da wurde schon einiges modernisiert, aber man sieht, dass da noch einiges zu tun ist.
Sowohl Krapp als auch Werner vom Mieterverein sprechen von weiteren politischen Stellschrauben. Kommunen könnten ihre Leistungen preisgünstiger gestalten. Anpassungen bei Kosten, die umgelegt werden, könnten Mieter entlasten. Der Unternehmensverband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU sagt, dass die Politik jetzt neben den Mietkosten auch den Blick auf die Betriebskosten richten müsste. Laut BBU sind die Betriebskosten bei ihnen in den letzten 10 Jahren um 41% gestiegen.
Wenn das eine Steigerung ist, die deutlich über der Mietsteigerung ist auch, dann ist das etwas, wo man seitens der Politik auch sehr genau hinschauen muss, wie das zustande kommt und wie man dagegen vorgehen kann.
Damit Berlin seinen Weltmeistertitel bei den Wohnnebenkosten bei der nächsten Untersuchung vielleicht abgeben kann.
RBB 24 Inforadio-Reporter Martin Schmitz war das. Nochmal nach Brandenburg. Die Bauern im Süden haben dieses Jahr eine schlechte Ernte eingefahren. Es war zu trocken und zu heiß. Heute haben die Brandenburger Landwirte ihre Erntebilanz vorgelegt. Die fällt durchwachsen aus. Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Im Vergleich zu den Landwirten in Süddeutschland fällt die Erntebilanz der Brandenburger Landwirte positiv aus. Zumindest mit Blick auf die reinen Zahlen. Ein Plus von 6% bei der Getreideernte im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Erntemengen bei Spargel, Heidelbeeren und Steinobst liegen im oder teils über dem Durchschnitt. Doch all das bedeutet noch nicht automatisch Gewinne für die Landwirte, sagt Henrik Wendorf, der Präsident des Landesbauernverbandes.
Den Strich ziehen wir unter der Ernte natürlich auch unter Betrachtung der Betriebsmittelkosten. Und die waren bei der Herstellung unserer Kulturen sehr hoch. Bekanntlich hohe Dieselpreise, hohe Düngerpreise, aber auch in den anderen Betriebsmitteln, über Saatgut, über Betriebsstoffe für die Maschinen, sehr hohe Preissteigerungen. Der Preisindex sagt Steigerung von über 30% aus. Und das können wir ganz einfach mit den Produkten am Markt derzeit nicht realisieren.
Zu den hohen Produktionskosten kommen die oft niedrigen Preise, die die Fabriken und Handelsketten für Getreide, Obst und Gemüse bezahlen. Das spürten auch die Obstbauern, so Klaus Henschel vom Gartenbauverband Berlin-Brandenburg.
Wenn Sie Kosten haben, die pro Kilo Äpfel im Durchschnitt für die Ernte 48, 49 Cent pro Kilo sind und Sie kriegen einen Preis genannt von 26 oder von 29 Cent, dann wissen Sie, eigentlich brauche ich nicht ernten.
So lohne sich der Anbau kaum noch. Die Zahl der Obstbaubetriebe sei auch in Brandenburg rückläufig. Manch ein Betrieb versuche es mit Direktvermarktung oder vielen Standbeinen, doch in jedem Fall gelte der Mindestlohn von 13,90 Euro, ab 2027 sogar von 14,60 Euro pro Stunde.
Ja, der Mindestlohn, da sind wir ja, wenn wir uns umgucken in Europa, schön weit oben. Diese Mindestlohnsteigerung, die hat natürlich einen Ruck nach oben gebracht. Dann sind dort Lohnkostensteigerungen drin, die fast kein anderer Wirtschaftszweig zu verzeichnen hatte.
Die Augen der Landwirte und der Obstbauern richten sich vor allem Richtung Bund und EU. Die Steuern auf Agrardiesel müssten gesenkt und die Zuschüsse für die immer teureren Düngemittel erhöht werden. Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt verspricht zu helfen.
Wir versuchen natürlich auch die Prämien, die sonst Ende des Jahres kommen, schon Anfang Dezember auszahlen zu können. Das hat natürlich auch mit anderen Parametern zu tun, wo wir jetzt schon in Abstimmung sind und ich hoffe, dass wir da auch erfolgreich sind.
So gut wie geklärt sind die Wasserpreise, die Landwirte und Obstbauern künftig zahlen müssen. Sie sollen schrittweise um 10% alle 5 Jahre steigen. Zumindest gebe der Vorschlag den Betrieben Planungssicherheit, so Klaus Henschel vom Gartenbauverband.
Mit der Wassererhöhung werden wir wahrscheinlich leben können, wenn sie so beschlossen wird, so wie wir das jetzt ausgehandelt haben.
Wasser bleibt ein entscheidender Faktor für künftige Ernten und Erträge in Brandenburg. Allerdings längst nicht der einzige.
Aus Potsdam war das Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodke. Schorfheide, Ortsteil Klandorf. Auf der Wiese eines privaten Gartens bohren 2 Arbeiter mit einem kräftigen, motorisierten und mannshohen Bohrer tief in das Erdreich hinein, Meter für Meter. Plötzlich ruckelt es, dann steht der Bohrer still. Er sitzt fest.
Jetzt haben wir einen großen Stein und haben die Stange jetzt festgedreht. Jetzt müssen wir irgendwie wieder ausbauen. Die Brochen kriegen und dann müssen wir sehen.
Brunnenbauer Stefan Kilian muss alles wieder auseinanderbauen, einen halben Meter weiter hinten neu ansetzen. Der Bau privater Gartenbrunnen in Brandenburg boomt. Im Havelland zum Beispiel vervierfachten sich die Bohrungen ins Grundwasser innerhalb von 5 Jahren. Auch die Firma Brunnenbau Berger aus Kremmen, für die Stefan Kilian arbeitet, stellt eine wachsende Nachfrage privater Haushalte fest. Bei ihrem Auftrag hier in der Gemeinde Schorfheide hält der Stein zwar auf, doch es könnte schlimmer sein, sagt Chef Brian Berger.
Worst case für einen Kunden wäre, wenn wir 10-mal umsetzen und nie Wasser finden. Aber es gibt auch Regionen in Brandenburg, wo eben auch wirklich kein Wasser da ist.
Brian Berger ist Brunnenbaumeister in 6. Generation.
Also wir haben ja schon, sagen wir, in Brandenburg genug Löcher gebohrt. Also wir wissen schon, was wir machen. Und immer kann man es nicht ausschließen, dass man auch mal falsch liegt. Aber wir haben unser, wie so ein, sagen wir, Schichtenverzeichnisse, wird ja jede Bohrung bei uns praktisch abgelegt in den Akten.
Und so sammelt sich der Erfahrungsschatz. Das zeigt sich auch jetzt. Im Garten in Klandorf folgt der 2. Bohrversuch. Und der ist erfolgreich. Auch der Landkreis Barnim registriert mehr private Anträge für den eigenen Brunnen im Garten. 60 wurden bisher in diesem Jahr gestellt. 2024 waren es noch 40. Brian Berger meint,
viele machen es, glaube ich, so ein bisschen, um autark zu sein. Ja, viele wahrscheinlich, weil sie ihren Garten einfach grün haben wollen und um, ich sag mal, Wasserkosten zu sparen. Für viele ist es, denke ich, so ein bisschen Versorgungssicherheit. Und ein bisschen Autarkie.
Dabei hat auch das Brunnenwasser seinen Preis. Circa 5.000 Euro kostet der Bau eines Brunnens. Und einfach drauf losbohren geht ohnehin nicht. Schritt Nummer 1 ist es, eine Brunnenbaufirma zu kontaktieren.
Dann stellen wir meistens den Kontakt her zur unteren Wasserbehörde. Jeder Landkreis hat eine Unterwasserbehörde. Und die sagt dann, darf der Kunde jetzt da einen Brunnen bohren oder nicht.
Denn auch bei einem privaten Brunnen gelten klare Regeln. Grundwasser ist eine wichtige Ressource und gerade in Trockenperioden kann die Nutzung eingeschränkt werden. Die Behörden schauen deshalb sehr genau, wie viel Wasser gefördert werden darf. Die Sorge ist groß, dass der Brunnenboom den Grundwasserspiegel in Zukunft beeinträchtigen könnte. Momentan sei das aber noch nicht der Fall, meint der Landkreis. Aber nicht nur deshalb wird nicht jeder Brunnen genehmigt. Vom Landkreis heißt es, Zitat, ein privater Brunnen wird von der zuständigen unteren Wasserbehörde untersagt, wenn der Schutz des Grundwassers, die öffentliche Trinkwasserversorgung oder bestehende Rechte Dritter gefährdet sind. Im Garten des Klandorfer Privatgrundstücks ist der Brunnenbau genehmigt worden. Brunnenbauer Stefan Kilian ist inzwischen bei den letzten Arbeitsschritten.
Jetzt werden die Bohrstänge ausgebaut und dann wird der Brunnen eingebaut.
25 Meter tief ist das Bohrloch inzwischen. Jetzt fehlt nur noch die Pumpe. Dann zeigt sich, ob tatsächlich Wasser fließt. Ja.
Naja, sieht doch gut aus. Das ist aber schon fast, wird ja schon sauber.
In den nächsten Tagen kommen noch Schacht und Zapfhahn dazu. Dann kann das Wasser richtig fließen für Bäume, Hecke und Garten.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.